Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Sonntag haben wir den Abschluss der Bergpredigt, dieser großen Rede Jesu im Matthäusevangelium. Und Jesus schließt diese Rede mit einem Gleichnis ab. Aus Matthäus 7, ab Vers 24. Er sagt, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Amen. Liebe Gemeinde, was Jesus hier im Gleichnis beschreibt, muss ich nicht zwingend in längst vergangener Zeit und unter der Bautechnik von vorgestern abgespielt haben. Ein wohlhabender Mann aus dem Flachland, aus unserer Zeit, ließ sich im Hochgebirge ein Haus bauen. Er beauftragte damit einen Architekten aus seiner Heimat, wo er auch sein großes Geschäft hatte. Bald wuchs das Haus empor, und der Geschäftsmann sah selbstzufrieden aus dem Fenster ins Tal und zu den umliegenden Bergen. Doch im darauffolgenden Frühjahr, nach der Schneeschmelze, als der Berg zu arbeiten begann, wie man sagt, da zeigten sich Risse. Das Haus war für die Geländeverhältnisse, für die Extremen, dort in der Gebirgslandschaft nicht sicher genug fundamentiert. Alle Sanierungsmaßnahmen schlugen fehl. Das Haus musste noch einmal komplett abgetragen und neu im Fels verankert werden. Nur so hatte es Bestand. Natürlich wollen wir alle Bauherren im Blick auf unser Lebenshaus sein, die einen so gravierenden Fehler nicht machen. Dementsprechend wichtig ist es, darauf zu achten, was der kluge Bauherr im Gleichnis beachtet und besser macht als der Törichte. Mir sind da eine ganze Reihe von Punkten eingefallen, die beachtet sein wollen. Ein erster Gedanke. Kinder malen gerne Häuser. Rote Ziegeldächer, Fenster mit schönen Vorhängen und Blumen und einen Kamin, aus dem der Rauch rauskommt. Kinder malen, was man sehen kann, wenn man vor einem Haus steht. Sie malen nicht das Fundament und sie malen nicht den Untergrund. Aber in echt muss man beim Bauen auch auf das achten, was man nachher nicht sehen kann. Was in dem Boden vergraben wird, auch wenn dieser Teil des Bauens bei schwierigem Gelände auch sehr kostspielig sein kann, darauf muss man achten. Ganz ähnlich ist es bei unserem Lebenshaus. Auch da gilt es, auf das zu achten, was man nicht sehen kann. Was man nicht sehen kann. Unsere Beziehung zu Gott kann kein Mensch sehen. Unser Vertrauen auf ihn, unsere christlichen Grundwerte, kann kein Mensch sehen, für die wir stehen. All das ist unsichtbar und vielleicht sogar für den äußeren Erfolg eher hinderlich als förderlich. Und trotzdem machen gerade diese unsichtbaren Dinge unser Lebenshaus stabil. Helfen uns zum Beispiel, dass Sorgen und Ängste nicht überhand nehmen, bewahren uns vor Süchten, machen unsere Beziehungen stabil, um nur einige Beispiele zu nennen. Dem Unsichtbaren und Grundlegendsten gehört deshalb wie beim Hausbau der Anfang und der Vorrang. Ich erinnere an den Versuch, den wir bei der letzten Konfirmandenfreizeit mal wieder gemacht haben. Jenen Versuch, den ein Professor einmal seinen Studenten vorgeführt haben soll, indem er in einen sehr großen Krug zunächst richtig große Steine bis oben hinein füllte. Dann fragte er sein Auditorium, ist der Krug nun voll? Als alle zustimmend nickten, man sah ja die Steine oben rausgucken, schüttete er einen ganzen Schwung Split über die Steine und alles fand wunderschön Platz in dem Topf, in dem Krug. Schließlich brachte er noch eine ganze Menge Sand unter, auch der ging rein. Und dann fragte er wieder, ist der Krug nun voll? Wieder zustimmendes Kopfnicken. Dann nahm er die Gießkanne und goss eine ganze Menge Wasser auch noch in den Krug. Doch dann drehte er den Versuch um, machte den Krug mit nassem Sand voll und versuchte dann seine großen Steine unterzubringen, ohne jeden Erfolg. Und dann sagte er, sehen Sie, meine Damen und Herren, das Wichtigste zuerst, das Wichtigste und Grundlegendste zuerst, das wollte ich Ihnen zeigen. Achten wir also auf das Unsichtbare bei unserem Lebenshausbau. Gehen wir über das Grundlegende, unsere Beziehung zu Gott, unsere Verankerung im Glauben nicht zu schnell weg und zur Tagesordnung, zu unseren Alltagsgeschäften über. Es rächt sich, wenn sich darüber unsere Lebensziele wieder verschieben, wenn das Wichtigste nicht das Erste und Vorrangigste bleibt, wenn wir das nicht richtig verankert haben in unserem Leben. Napoleon führte wie Hitler einen Winterkrieg gegen Russland. Und auch schon Napoleons Soldaten blieben in Eis und Schnee stecken und mussten unter Entbehrungen den langen Rückzug antreten. Doch man hatte sich aus den Schatzkammern Russlands mit Gold bedient. Mit großen Barren schleppten es die Soldaten jetzt in ihren Tornistern heimwärts durch den Schnee. Brach einer unter dieser Last aus Erschöpfung zusammen und blieb im Schnee liegen, dann lud sich der Nächste die Goldbarren auf, bis es ihm ebenso ging. Sie hatten ihr wichtigstes Ziel, nämlich wieder nach Hause zu kommen, die Heimat zu erreichen, eingetauscht gegen das vordergründige Ziel, reich zu werden. Und das bezahlten sie mit dem Zusammenbruch ihres Lebenshauses. Also achten wir auf das Wichtigste, was man nicht sehen kann, wie beim Bauen auf das Fundament, das grundgelegt ist bei Gott. Tauschen wir das nicht gegen ein Linsengericht anderer kleiner Ziele ein, wie Esau sein Erstgeburtsrecht. Ein zweiter Gedanke. Der kluge Bauherr macht sich die Mühe zu graben. Er macht sich die Mühe zu graben. Mein Opa noch hatte eine kleine Landwirtschaft. Was er damit verdiente, reichte nicht, um eine Familie zu ernähren. Deshalb schaute er sich um nach Nebenjobs. Unter anderem machte er in einer Zeit noch weitgehend ohne Baumaschinen Grabarbeiten für künftige Häuser. Er grub den Keller aus, ein harter Job von Hand. Auch hier kann man das Bild übertragen. Es macht Mühe, seinem Lebenshaus ein Fundament auf dem Felsen zu geben. Man muss unter Umständen tief graben, bis man unter dem Erdreich und dem Geröll auf den gewachsenen Felsen kommt. Das ist hartes Geschäft. Auch was unser geistliches Fundament für unser Leben anbelangt, ist es nicht anders. Es macht Mühe, sonntagmorgens aufzustehen und Gottes Wort zu hören. Es macht Mühe, sich in Gottes Wort einzuarbeiten. Es ist über 2000 Jahre alt. Und es macht Mühe, die Zeitfragen unserer Zeit im Lichte des Wortes Gottes zu sehen. Wie ist das zum Beispiel mit dem Islam? Glauben Muslime eigentlich an den gleichen Gott wie wir Christen? Vordergründig sieht es zunächst so aus. Schließlich steckt in dem Wort Allah die gleiche Wortwurzel wie in der Bezeichnung El für Gott, die nicht selten im Alten Testament vorkommt. Doch gräbt man tiefer, dann stellt man fest, dass sich der Islam streng gegen den Glauben an den Gottessohn verwahrt. Wie kann man nur, wie es die Christen tun, Allah einen Sohn andichten? Das zieht ja seine göttliche Majestät und Unnahbarkeit in den Schmutz. Doch der Gott der Bibel ist der dreieinige Gott von allem Anfang an. Sich da Klarheit zu verschaffen, macht Mühe. Auf den ersten Blick sieht manches vielleicht anders aus. Um noch eine Zeitfrage aufzuwerfen, ist die Ehe für alle auch was für die Kirche? Viele meinen das und arbeiten darauf hin, dass auch in unserer Kirche eine Segnung oder gar eine Trauung gleichgeschlechtlicher Paare möglich ist. Nach dem Motto, kann denn Liebe Sünde sein? Und viele bemerken gar nicht, dass man mit der Ehe für alle unter anderem unseren zutiefst in der Bibel und von Jesus selbst geprägten Begriff der Ehe als lebenslangen Bund zwischen einem Mann und einer Frau, so hat es Jesus festgelegt, damit auf die Müllhalde der Geschichte kippt. Kann denn Liebe Sünde sein? Deshalb gilt es, im Wort Gottes zu graben, bis man Orientierung für die Fragen seiner Zeit und für das eigene Lebenshaus findet. Umso mehr hat es mich übrigens gefreut, dass sich beim Bibelkongress über 1000 Menschen daran gemacht haben, im Wort Gottes zu graben. Nur darf es keine Eintagsfliege sein. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen dranbleiben. Ein dritter Gedanke ist mit dem verbunden, was beim Hausbau in der Erde vergraben wird. Das Fundament legt den Grundriss meines Lebenshauses fest. So und nicht anders soll das Haus auf dem Bauplatz stehen. So und nicht anders soll die Ausrichtung zur Sonne sein, der Abstand zu den Nachbarn und zur Straße und vieles mehr legt man mit der Fundamentierung auf dem Grund fest. Auch unser Lebenshaus braucht eine Ausrichtung. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut. Bisher waren wir beim Hören. Jetzt geht's ums Tun. Bezieht man seine Worte auf die Bergpredigt, die vorangeht, dann ist eine Ausrichtung nicht zu übersehen. Sein Schutz und seine Zuwendung zu denen, die Hilfe brauchen. So hat er sein Lebenshaus ausgerichtet. So können wir auch unser Lebenshaus ausrichten. Nach seinem Vorbild. Wie anders wäre es zum Beispiel zu verstehen, wenn Jesus sagt, mit dem, der will, dass du eine Meile mit ihm gehst, mit dem geht zwei. Ist dies auch die Ausrichtung für mein Lebenshaus? Ist es der Sinn auch meines Lebens, dass ich anderen Menschen mit meinem Leben dienen möchte? Oder habe ich nur vor, mir selbst zu dienen? Oder den paar Menschen um mich herum? Ist das der Sinn meines Lebens? Jesus wünscht sich eine solche Ausrichtung meines Lebenshauses, dass ich für die Schwachen und für die, die meine Hilfe brauchen, das kann ein kleiner oder größerer Kreis sein, wie auch immer, dass ich für die da bin. Ein CVJM-Mitarbeiter aus dem Ruhrgebiet erzählte von einem mehrfach behinderten Jungen, der mit ihm aufwuchs. Dieser Junge musste deshalb auch bald auf die Förderschule. In der Regel war er dem Spott der anderen ausgesetzt durch seine Behinderungen. Doch eines Tages fragte er auf der Straße den CVJM-Mitarbeiter, ob er denn auch zum CVJM kommen dürfe. Eher ein bisschen widerwillig sagte der Mitarbeiter diesem Jungen zu, er würde dort auch auffallen. Nun kam er, war aber nur geduldet. Er war zwar immer da, sprach aber selten ein Wort. Doch plötzlich fehlte er über Wochen. Lange blieb das unbeachtet. Doch dann gingen Mitarbeiter doch zur Mutter des behinderten Jungen. Jetzt erst erfuhren sie, dass ihr Gruppenmitglied im Krankenhaus lag und dass es nicht gut um ihn stand. Mit schlechtem Gewissen ging der Mitarbeiter nun ins Krankenhaus. Schon die betreuende Krankenschwester freute sich darüber, dass außer der Mutter überhaupt einer kam, um den Jungen zu besuchen. Und als er dann am Krankenbett saß, hielt der Junge lang die Hand des Mitarbeiters fest. Du warst immer so gut zu mir. Der Mitarbeiter schämte sich. Kannst du wiederkommen und kannst du mir aus der Bibel vorlesen? Das tat der Mitarbeiter dann. Doch nach wenigen Tagen starb der Junge und die Krankenschwester sagte, so wie er ist selten einer bei uns gestorben, so einen Glauben, wenn ich den nur auch hätte. Am Grab sollte nun der Mitarbeiter etwas sagen, doch es fiel ihm schwer. Schließlich brachte er heraus, Liebe hat er gebraucht, aber er hat nicht immer Liebe gekriegt. Doch er lebte und starb in Gottes Liebe und war ein Vorbild im Glauben. Wir alle brauchen die Liebe Gottes. Liebe hat er gebraucht, aber er hat nicht immer Liebe gekriegt. Wie oft sollte man diesen Satz nicht erst an den Gräbern sprechen? Und praktische Konsequenzen für das eigene Lebenshaus, für das, was man tut und lässt, ziehen. Mit dem Fundament richten wir unser Lebenshaus aus, tun wir es im Sinne Jesu. Noch ein letztes tut der kluge Bauherr mit dem Hausbau auf dem Felsen. Er denkt voraus. Wo regnet es mehr? In Jerusalem oder in Berlin? Sicher werden Sie denken, wenn der schon so fragt, dann steckt was dahinter. Stimmt auch. Tatsächlich gibt es in Berlin durchschnittlich 581 mm Niederschlag und in Jerusalem 599 mm im Jahr. Nur dass der Regen in Jerusalem und in ganz Israel ungleich ungünstiger herunterkommt als in Berlin. Den ganzen Sommer über ab Mitte Mai bis Oktober regnet es überhaupt nicht und dann kommt alles auf einmal, mehr als in Berlin. Und so entsteht die Situation, die Jesus in unserer Geschichte beschreibt. Plötzlich sind da reißende Flüsse, wo vorher trockenes Land war. Und das Haus auf dem Sand geht buchstäblich den Bach runter. Doch auch wenn die Witterungsverhältnisse in Israel vielleicht schwieriger sind als bei uns, kritische Lebenssituationen für unser Lebenshaus gibt es hier wie dort. Deshalb ist es klug, vorauszudenken und zu wissen, Krisen, Stürme, bleiben keinem Menschen erspart. Seien es Beziehungskrisen, berufliche Krisen, Ausbildungskrisen, gesundheitliche Krisen, psychische Krisen. Ganz ungestreift kommt keiner durchs Leben. Das soll unser Lebenshaus auch halten. Da muss unser Lebenshaus auch halten. Und wären wir auch die größten Glückspilze und würden in unserem Leben nur von Erfolg zu Erfolg laufen, so bliebe uns die letzte Krise doch nicht erspart. Man muss dabei nicht nur an so einen furchtbaren Unfall wie jetzt bei Nagold denken. Es gilt jedem. Der Humorist und Erfinder von Max und Moritz Wilhelm Busch hat auch sehr nachdenkliche Worte gesagt. Ein besonders eindringliches über unseren Lebensweg im Ganzen deutet die letzte Krise nur an. Ich lese es uns vor. Ich schnürte meinen Ranzen und kam vor eine Stadt, allwo es mir im Ganzen recht gut gefallen hat. Nur eines macht beklommen, wie freundlich sonst der Ort. Wer gestern angekommen, muss morgen wieder fort. Lese es uns noch einmal. Ich schnürte meinen Ranzen und kam vor eine Stadt, allwo es mir im Ganzen recht gut gefallen hat. Nur eines macht beklommen, wie freundlich sonst der Ort. Wer gestern angekommen, muss morgen wieder fort. Dieses Morgen kommt schneller, als wir denken. Weil es so um uns bestellt ist, brauchen wir einen ewigen Felsen, auf den wir unser Lebenshaus stellen können, von dem schon der Prophet Jesaja spricht. Und Jesus nimmt das Bild ganz ähnlich auf, indem er im Blick auf seinen Tod und vor allem seine Auferstehung sagt, der Stein, das bin ich, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Da kannst du dein Haus drauf bauen. Es gibt nur einen einzigen, der unserem Lebenshaus in dieser letzten und ganz allgemeinen Krise Halt geben kann. Jesus Christus, der den Tod bezwungen. Und wie er im Blick auf die verstorbene 12-jährige Tochter des Jairus und seinen verstorbenen Freund Lazarus sagte, aus unserem Tod einen Schlaf gemacht hat. Der Tod hat seinen Stachel verloren, wer auf Jesus sein Leben gründet. Nur wenn wir unser Lebenshaus auf ihn, den ewigen Felsen, stellen, kann es uns der Tod nicht mehr wegreißen. Soweit sollten wir schon vorausdenken und unsere persönlichen Konsequenzen beim Bau auch folgen lassen. Dann sind wir kluge Bauherren. Amen.